Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Melanie Longerich, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Derzeit trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohleländer, um über Strukturwandel zu sprechen. Welche Erwartungen hat eigentlich Brandenburgs Ministerpräsident an das Treffen? Wir sprechen darüber. Wir schauen nach Segeberg, wo der Integrationsdienst des Deutschen Roten Kreuzes Geflüchtete in Ausbildung bringt, und in den Prenzlauer Berg nach Berlin, wo eine leerstehende Kirche neue Perspektiven bekommt. Das sind die Themen bis 14:30, jetzt bei Deutschland heute. Im Spreetal, an der Grenze zu Brandenburg und Sachsen, trifft sich gerade Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, um über Strukturwandel und den geplanten Ausstieg aus der Braunkohle zu sprechen. Die Ampelkoalition will Letzteres ja schon bis 2030 schaffen, und das sorgt für Unruhe in der Lausitz, wo noch viele tausend Arbeitsplätze an der Kohle hängen. Und dann sind da ja auch noch die Unsicherheiten über russische Energielieferungen. Vor der Sendung habe ich mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter darüber gesprochen und ihn gefragt, mit welchen Erwartungen Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD eigentlich in das Treffen gegangen ist.
Es wird um die Entlastung gehen, die die Ampel gerade diskutiert. Also Stichwort 49-Euro-Ticket, Direktzahlungen, Wohngeld. Und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke fordert ja auch eine Nachfolgeregelung zum 9-Euro-Ticket. Der Bund sei jetzt am Zug. Das wird er Scholz sicherlich nochmal mitgehen. Aber ein wichtiger weiterer Aspekt ist natürlich, es geht um die hohen Energiepreise, die insbesondere die ostdeutschen Haushalte betreffen. Nur mal so zum Hintergrund. Laut einem Vergleichsportal müssen ja die Menschen im Osten im Schnitt 7,3% ihres Einkommens für Energiekosten aufbringen. Bei westdeutschen beträgt der Anteil durchschnittlich 6,1%. Und das Problem sind eben die Rücklagen. Die sind im Osten geringer als im Westen. Und da wird es dann darum gehen, wie man auch gerade die Menschen im Osten entlasten kann, ihnen die Angst nehmen kann, dass sie am Ende auch in kalten Wohnungen sitzen.
Herr Woidke macht sich ja dafür stark, abgeschaltete Kohlekraftwerke wieder anzufahren. Wie wird er da heute argumentieren?
Naja, für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist die Sache klar. Es müsse alles dafür getan werden, um sicher durch den Winter zu kommen. Und letztlich heißt das auch, die Versorgungssicherheit stehe da in diesen Zeiten kurz mal über dem Umweltschutz. Das ist so ein Standpunkt, den auch die SPD in Brandenburg seit dem Sommer immer wiederholt. Und dazu gehöre eben auch, dass eben diese zwei Reserveblöcke im Kraftwerk Jenschwalde wieder ans Netz gehen. Da kommt man nicht drum herum. Aber letztlich sagt Woidke auch, und das klingt bisweilen etwas formelhaft, ja, nach guter Politik-PR, dass die erneuerbaren Energien noch schneller ausgebaut werden müssten, dass sie künftig als zuverlässige Alternative dastehen. Aber letztlich, jetzt in diesen Tagen, muss man den Umweltschutz mal ein bisschen hinten anstellen.
Gleichzeitig ist in Brandenburg ja nicht nur der Kohleausstieg ein großes Thema, sondern auch die Abhängigkeit von russischem Öl, zum Beispiel in Schwedt, wo die Ölraffinerie russisches Öl aus einer Pipeline bezieht. Das anstehende Ölembargo bereitet dort vielen Menschen Sorgen. Wird das Thema sein?
Ich denke schon, also Woidke wird nochmal auf den Erhalt der Raffinerie PCK Schwedt pochen. Noch immer ist ja das Misstrauen groß, denn bisher, so kritisiert ja Woidke, gäbe es keine schriftlichen Zusagen, wie es nach dem 31.12. weitergeht. Und dass es nochmal zu Strukturabbrüchen kommt, wie sie der Osten in den 90er Jahren schon mal erlebt hat, werde er nicht zulassen. Das sagt er immer wieder so fast ein wenig donnernd. Und interessant wird jetzt sein, ob Woidke heute seinen Parteikollegen, dem Bundeskanzler Scholz, darauf ansprechen wird, ob von ihm auch mal schriftliche Zusagen zum Erhalt der Raffinerie in Schwedt fordern wird.
Und dennoch ist in Sachen Strukturwandel, um den es ja auch heute geht, schon viel in Brandenburg passiert. Was sind denn da so die ungelösten Knackpunkte, die heute Woidke ansprechen wird?
Naja, erstmal sagt ja Woidke, also beim Strukturwandel sei man auf einem guten Stand, heißt es in der Landesregierung auch immer wieder, und so wiederholt es man immer wieder. Und Kritik kommt immer dann auf, wenn es um Jobs geht, denn nicht jeder könne ja irgendwie auch als Ingenieur oder Professor in einer der neuen Wissenschaftseinrichtungen arbeiten. Also es brauche auch Jobs für Menschen ohne Hochschulabschluss. Und gerade in diesem Zusammenhang klagen dann die Unternehmer, dass es ihnen schwerfalle, neue Mitarbeiter, neue Fachkräfte zu finden. Viele würden es vorziehen, bei großen Unternehmen wie etwa der Bahn oder der BR BASF zu arbeiten, während dann Mittelständler das Nachsehen haben. Also der Strukturwandel könnte dann auch zum Problem werden, sagen Sie. Also darüber wird man sprechen müssen, wie man im Strukturwandel den Mittelstand stärken kann, der auch dringend auf Fachkräfte angewiesen ist.
Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter über die Erwartungen des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke an das Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz heute in der Lausitz. Für viele Betriebe ist es derzeit enorm schwer, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Gleichzeitig sind viele junge Geflüchtete auf der Suche genau danach. Das Deutsche Rote Kreuz in Kiel hilft mit seinem Integrationsdienst nun beiden Seiten. Jörn Schaar, unser Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein, hat einen jungen Mann getroffen, der eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer macht.
Ein Kieswerk in der Nähe von Trappenkamp im Kreis Segeberg. Auf 40 Hektar werden hier Kies und Sand abgebaut. Das, was Bagger und Muldenkipper rankarren, sortiert eine Maschine nach Größe der Steine. Hier hat Alpha Bar aus Guinea seinen Ausbildungsplatz gefunden. Der junge Mann lebt seit 4 Jahren in Deutschland. Seit 2 Jahren macht er im Kieswerk eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer.
In meinem Heimatland, mein Vater ist ein Lkw-Fahrer und deswegen den Beruf mache ich gerne und habe ich gedacht, okay, ich will auch Lkw-Fahrer werden.
Zuvor hat er seinen Schulabschluss und mehrere Sprachkurse gemacht, aber auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz hagelte es jedoch Absagen.
Aber ich hatte nichts gefunden, weil an die Zeit, es war Corona und es sehr schwer zu finden. Danach einfach meine Betreuerin hat mich angerufen und sie meinte, sie weiß, wo ich gehen kann und die kann mich dann unterstützen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Danach wir sind bei Deutscher Rotkreuz gegangen, das in Kiel, bei Herr Kusch, und die haben mich geholfen, einen Platz gefunden.
Björn Prüß leitet den Integrationsdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Kiel. Er und sein Team bringen seit 3,5 Jahren Menschen mit Migrationshintergrund in Ausbildung, speziell in der Logistikbranche. Zuerst steht bei den potenziellen Azubis ein Test in Mathe und Deutsch an, um zu gucken, ob noch jemand Nachhilfe braucht.
Dann machen wir eine Hemmnisabfrage, die ist immer ganz wichtig, wie Fernfahrten, Schweinefleischtransport, Alkohol, Frau als Vorgesetzte. Gut, das ist überhaupt kein Problem, aber auch das haben wir mit in der Liste mit drin. Und dann gucken wir, wo kommt der Klient her. Hier in diesem Fall eben aus Neumünster kam Alpha. Und dann suchen wir einen Betrieb in der Nähe. Haben wir in dem Fall nicht gehabt, weil da war bei allen Betrieben in Neumünster war Pkw-Führerschein Voraussetzung. Und dann haben wir vor Glück Herrn Fischer gehabt, der dann die Ausbildung angeboten hat.
Mit 200 Unternehmen in Schleswig-Holstein kooperiert der Integrationsdienst. Wenn sich Ausbildungsbetrieb und Azubi gefunden haben, geht die Arbeit für Björn Prüß und seine Leute aber erst richtig los.
Weil dann kommen die Berufsausbildungsanträge, Ausländerbehörde muss informiert werden, bekommen wir eine Beschäftigungserlaubnis. Wir machen auch Leute, die nur eine Duldung haben, also die aus einem sicheren Herkunftsland kommen. Da fragen wir bei den Ausländerbehörden nach, da besorgen wir uns unter Umständen auch noch von Rechtsanwalt eine Hilfe und dann kommt es dann hoffentlich zeitig zum Ausbildungsstart, zu einem Go, und dann betreuen wir eben die ganze Zeit weiter.
Der Integrationsdienst des Deutschen Roten Kreuzes bleibt für alle Beteiligten während der Ausbildungszeit ansprechbar, auch wenn es einmal Konflikte gibt.
Dann fahre ich mit einem Sprachkulturmittler dann hin ins Unternehmen. Dann halten wir ein Konfliktgespräch, was meistens dann irgendeine andere Ursache hat. Die Frau ist krank, sie bekommt keine Unterstützung von der Agentur für Arbeit, da ist ein Fehler unterlaufen, sie haben jetzt Geldschwierigkeiten. Und dann klärt sich das meistens und dann geht's glücklich weiter.
Alpha Bars Chef Sven Fischer musste das Angebot zur Konfliktlösung bisher nicht in Anspruch nehmen. Im Gegenteil, der Kiesgrubenbesitzer ist begeistert davon, wie sehr sich Alpha Bar anstrengt.
Das funktioniert sehr gut. Also ich muss sagen, Alpha ist auf jeden Fall immer pünktlich. Da war ich mir nicht so sicher, zumal er zu Beginn der Ausbildung auch noch keinen Pkw-Führerschein hat. Kiesabbau ist meistens in entlegenen Gebieten und insofern ich selber gar nicht wusste, wie man hier überhaupt mit dem Bus herkommt. Aber er hat es dann also wirklich ganz gut gemeistert und da ist er wirklich fit. Also der kennt alle Apps, der weiß genau, wie es läuft und hat dann auch einen erheblich längeren Fahrweg auf sich genommen. Normalerweise wäre er mit dem Auto hier in einer halben Stunde, so hat er bald 1 bis 1,5 Stunden gebraucht.
Der Integrationsdienst hat Fischer einen Teil des Bewerbungsverfahrens abgenommen.
Die wissen ja schon, worauf es ankommt, worauf es den Firmen ankommt, dass sie zuverlässig sind, dass sie auch ein gewisses Interesse haben am Beruf und dass sie Ziele haben und das ist gut, das war auch der Fall.
Teil der Ausbildung ist auch, dass Alpha Bar die nötigen Führerscheine machen konnte. Dafür gibt es, wie auch für deutsche Auszubildende, Fördergelder. Und auch bei diesen Anträgen hilft das Team von Björn Prüß. Das Projekt scheint zu funktionieren. Seit Jahresbeginn vermittelt der DRK-Integrationsdienst auch in Pflegeberufe. Und inzwischen kommen auch Anfragen außerhalb von Schleswig-Holstein bei Prüß an.
Ja, die können dann gerne auch anrufen, aber ich kenne die Unternehmen nicht. Und vorher machen wir auch ein Match mit dem Unternehmen, ob sie überhaupt dazu in der Lage sind, einen Menschen mit Fluchthintergrund in Ausbildung zu bringen, beziehungsweise ihn dort auch zu betreuen. Wir machen großen Teil, aber das Unternehmen muss auch mitspielen.
Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar berichtete. Die Zahl der Gläubigen sinkt und so stehen immer mehr Kirchengebäude leer. Und doch gibt es bundesweit Bemühungen, ehemalige Gotteshäuser zu erhalten und neue Nutzungen zu finden. Und immer wieder stellt sich dabei eben auch die Frage, was ist eigentlich eine angemessene Nachnutzung oder auch Nebennutzung für ein Gotteshaus? Anja Nehls hat die Paul-Gerhardt-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg besucht und Antworten gefunden.
Unsere große Idee ist tatsächlich, einen Streitraum zu schaffen. Das heißt, wir wollen hier einen Boxring in die Mitte stellen und Leute sozusagen in kontrollierte Art und Weise aufeinander zubewegen, dass sie Dinge ausfechten wieder miteinander.
Pfarrer Tobias Kuske steht in der Mitte seiner Kirche und schaut in die Zukunft. Die Paul-Gerhardt-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg ist eine von 4 Kirchen der evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord und soll demnächst als inklusive Sportkirche genutzt werden. Denn mindestens ein Viertel aller Kirchen im Bereich der evangelischen Kirchen Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz werden allein für Gottesdienste nicht mehr gebraucht, sagt Matthias Hoffmann-Tauschwitz, der ehemalige Leiter des kirchlichen Bauamts. Denn die bittere Erkenntnis sei,
dass man eigentlich viel zu viele Kirchen hat für die Menschen, für den eigentlichen Zweck, nämlich Gottesdienst, darin wahrnehmen, um diese riesigen Gehäuse dafür vorzuhalten, zu heizen, zu unterhalten, baulich instand zu halten und dergleichen Dinge mehr.
Die Paul-Gerhardt-Kirche soll nun zukünftig für den Konfirmandenunterricht und für die Sportler des inklusiven Breitensportvereins Pfeffersport genutzt werden, sagt Itong Erke vom Verein.
Die Kirche soll umgebaut werden und die Kirche soll zu einer Doppelnutzung umgebaut werden. Hier Wir würden Sportboden reinkommen, wir würden das umbauen, dass es möglichst barrierearm wird.
Die Kirchenbänke wird es nicht mehr geben. Die Kanzel soll bleiben und der Altar ist ohnehin einem Brand zum Opfer gefallen. Sanierung und Umbau werden hier also Hand in Hand gehen. Für den Pfarrer sind vor allem die künftigen Nutzungsmöglichkeiten eine spannende Frage.
Wie verändert das eigentlich das gottesdienstliche und kirchliche Leben, wenn Sport getrieben wird? Wie feiern wir Gottesdienst, wenn wir jedes Mal den Raum anders nutzen können? Wir können ja dann, wenn hier keine Bänke mehr drin sind, im Kreis sitzen. Wir können vielleicht auch Sportgeräte nutzen.
Für alle Verwendungen eignet sich eine Kirche allerdings nicht, aus baulichen und aus Traditionsgründen. Die meisten Kirchen in Deutschland stehen unter Denkmalschutz. Vor allem die Außenfassade ist strengen Richtlinien unterworfen. Bei den Innenräumen gibt es meist mehr bauliche Freiheiten. Es gibt bereits eine Kirche als Studentenwohnheim, Restaurant, Wohnhaus, Synagoge oder Ausstellungshalle. Kirchen mit integrierter Bibliothek, Büro, Café oder Pilgerunterkunft. Es gibt aber auch Verwendungen, die für Matthias Hoffmann-Tauschwitz nicht in Frage kommen.
Es gibt ja in der Tat in Brandenburg eine Sparkasse in einer Kirche. Und wenn da dann eben der Geldautomat an der Stelle steht, wo früher der Altar war, dann ist es schon nicht nur fragwürdig, sondern das überschreitet für die allermeisten auch sehr toleranten evangelischen Christen eine Grenze. Alles, was gemeinwesenhaft ist, also was sozusagen eben nicht nur der christlichen Gemeinde, sondern der Gemeinschaft insgesamt dient, der Gesellschaft, das steht in der Tat ganz oben an unter dem, was gewünscht ist für eine solche Nutzungserweiterung. Eben die Erweiterung in die nicht unbedingt evangelische und nicht nur christliche, sondern überhaupt die Gemeinschaft vor Ort.
So wie künftig bei der Paul-Gerhardt-Kirche, die mitten im Multikulti-Bezirk Prenzlauer Berg eine Anlaufstelle für Menschen aller Religionen und sozialen Schichten werden soll. Und dabei hat der Boxring unter einem bunten Kirchenfenster für Pfarrer Tobias Kuske durchaus auch eine christliche Bedeutung. Boxen als Dialog, nicht als Kampf.
Es ist ja schon eine alte biblische Geschichte mit dem Kampf von Jabok mit Gott, aber in der Kirche miteinander zu ringen und zwar auf eine Art und Weise, dass sozusagen man sich am Schluss tatsächlich die Hand erhobenen Hauptes geben kann. Das ist für mich schon ein Traumbild so.
Für viele Gemeindemitglieder, die in dieser Kirche noch getauft oder getraut wurden, seien die zukünftigen Veränderungen schwer zu ertragen, sagt Martin Zurnedden vom Gemeindekirchenrat. Von anderen wiederum käme der dringende Wunsch, mal neue Wege zu beschreiten, auch im eigenen Interesse.
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Kirche nicht denken, wir sind eine schrumpfende Organisation, sondern wir denken, wir gehen nach außen, wir öffnen uns. Und dass in der Gemeinde nicht immer nur auf Begeisterung stößt, ist klar, aber das ist ein Teil des Evangeliums, dass wir uns öffnen und dass wir offen sind für alle, und da gehört Streit dazu.
Pfarrer Tobias Kuske über die Umnutzung der Paul-Gerhardt-Kirche in Prenzlauer Berg. Wenn Sie mehr zum Thema hören wollen und auch, wie man in Berlin und Brandenburg damit umgeht, morgen 9.05 Uhr können Sie ein ganzes Wochenendjournal von Anja Nehls dazu hören. Um die Suche nach einem Ausbildungsplatz dreht sich gleich vieles bei meiner Kollegin Kate Malaike unter Sendung Campus und Karriere. Und das war Deutschland heute. Alle Beiträge können Sie auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek nochmal nachhören. Und ich bin Melanie Longerich und sage Tschüss.